Wir haben gestern, um das kurz zusammenzufassen, wir haben gestern festgestellt, das Buch der Offenbarung ist eine Weissagung, eine Prophetie. Es ist eine Apokalypse, das heißt eine besondere Literaturgattung, wo wir erwarten, dass vieles in Visionen und Bildern mitgeteilt wird. Und es ist ein Brief, ein persönlicher Brief an sieben Gemeinden. Also Johannes, der Apostel, schreibt einen Rundbrief, der aber an sieben damalige Gemeinden gerichtet ist. Und es ist nicht nur ein Trostbuch für Christen unter Anfechtung, haben wir gesehen, sondern auch ein Mahnbuch zum Festhalten, zum Überwinden, zum Bewahren dessen, was Gott gesagt hat und auch zum, und eben zum Überwinden. Das Überwinden haben wir uns gestern dann noch angeschaut, näher. Diesen Aufruf, siebenfacher Aufruf zum Überwinden. Also eine apokalyptische Weissagung in Briefform, gerichtet an sieben Gemeinden in Asien, in Asia, der Provinz, römischen Provinz Asia. Und wir haben gesagt, diese ersten Kapitel 2 und 3 sind wie eine Einleitung zu dem eigentlichen Buch oder wie eine siebenfache Einleitung. Also jede Gemeinde bekommt hier eine besondere Einleitung zu dem Buch. Und das, was dann gesagt wird ab Kapitel 4 bis 22, hat Bezug zu der Einleitung jeweils. Und jede Gemeinde, die diesen Brief empfangen hat, sollte also in besonderer Weise auf das achten, was ihr gesagt wird, auch in den Kapiteln 4 bis 22. Ja, das wurde also in der Auslegung der Offenbarung oft missachtet und man hatte das losgelöst. Man sprach von 7-Cent-Schreiben, als ob das 7 einzelne Briefe wären. Das waren nicht 7 einzelne Briefe, das waren 7 Botschaften in einem Brief. Und das war nur die Einleitung zu dem großen Brief. Der große Brief geht bis Kapitel 22 und sollte auch so verstanden werden. Und dann wird vieles leichter zu verstehen in diesem Buch der Offenbarung. Und wenn ich jetzt gestern betont habe, dass das 7 damalige Gemeinden waren und dass das Gerichte waren und 7 damalige Gemeinden, dann wollte ich natürlich nicht sagen, dass uns das Buch nichts zu sagen hätte. Im Gegenteil, uns hat das Buch sogar sehr viel zu sagen. Oder dass dieses Buch dann irgendwie nicht inspiriert sei, das schon gar nicht. Ja, das ist inspiriert, das ist Gottes Wort. Und wir können von jedem Gottes Wort viel lernen. Aber wenn wir einen Brief haben, müssen wir das immer in Betracht ziehen. Es ist auch so, wenn wir einen Philemonbrief studieren zum Beispiel. Wenn man Philemonbrief studiert, ist ein persönlicher Brief an eine Einzelperson gerichtet. Und dennoch können wir viel lernen vom Philemonbrief. Ja, ist auch an uns sehr viel drinnen, für uns drinnen. Und genauso ist für uns auch sehr viel drinnen in dem Buch der Offenbarung. Also das will ich nur geklärt haben. Also die historische Grundlage muss man beachten, bei jedem Buch, das man liest. Auch wenn wir das 5. Buch Mose lesen, müssen wir die historische Grundlage beachten und wissen, dass das, an wen das gerichtet war. Und dennoch ist sehr, sehr viel da, was wir davon lernen können. Bei jedem Buch der Bibel ist das so. Genauso auch bei diesem letzten Buch der Bibel. Also wir haben hier 7 Gemeinden. Sie stehen in verschiedenen Situationen. Die eine ist die Liebe zu Christus am Verkümmern und die andere ist arm und verfolgt. Die andere ist weltlich und kompromissbereit, was das Weltsystem betrifft. Und die andere ist eine, die falsche Lehre duldet. Und eine andere ist am Schlafen, so gut wie tot und sollte aufgeweckt werden. Und eine andere ist treu, aber hat eine kleine Kraft und wird bedrängt von den Juden. Und eine letzte ist selbstgenügsam, aber das sind damalige Gemeinden, ja. Und wenn man heute das so manchmal hört, wir leben heute in der Laodicea-Zeit, dann ist das ein Missverständnis, denn heute gibt es genauso Epheser-Zeit und genauso Pergamus-Zeit und genauso Thyatira-Zeit und Philadelphia-Zeit, wie es auch Laodicea-Zeit gibt, ja. Also diese 7 Gemeinden sind auch typisch für oder zeigen charakteristische Merkmale von vielen Gemeinden damals und auch von vielen Gemeinden heute. Heute gibt es viele Laodicea-Gemeinden und viele Ephesus-Gemeinden und viele Smyrna-Gemeinden und so weiter. Also alles gibt es heute in der Welt. Also es wäre falsch, eine falsche Anwendung der Offenbarung, würden wir sagen, ja, die Gemeinde heute ist die Laodicea-Gemeinde. Das ist nicht der Fall, nicht in jedem Fall der Fall. Oder am allgemeinen dann am liebsten die Philadelphia-Gemeinde. Ja. Ja, das ist so.
Es hat eine Bewegung gegeben, die hat sich als die Philadelphia-Gemeinde gesehen.
Ja, ja.
Das sieht sich immer noch.
Ja.
Aber nicht Sex, das war aber keine Sex.
Ja, jedenfalls die Gefahren, also diese sieben Gemeinden sind charakteristisch für viele Gemeinden damals. Und ich habe gestern schon gesagt, es gab auch Gemeinden in der Nähe, Kolosse und Milet und Troas und wie sie alle heißen, Hierapolis, die auch dort noch waren. Und warum hätte er dann den Brief an diese nicht geschrieben? Die kennt er doch genauso gut. Aber er hat die herausgegriffen und die Zahl 7 ist ja auch nicht ganz umsonst gewählt, denn 7 ist die Zahl der Fülle, der Totalität in der Bibel. Und ganz besonders im Buch der Offenbarung, ich denke, es kommt etwa 50 Mal vor, die Zahl 7, nur als Zahl genannt. Und dann gibt es noch Aufzählungen, wo auch nochmal 7 Aufzählungen immer wieder vorkommen. Also von daher soll uns da auch zu denken geben, dass hier gerade 7 Gemeinden genannt sind, die 7 stehen hier symbolisch für die Totalität der Gemeinden der damaligen Zeit. Aber auch nicht nur damals, auch heute ist es ja so, dass wir diese Charakteristiken, ähnliche oder Parallelen jedenfalls haben wir davon in der heutigen Zeit. Aber wir sollen immer den historischen Kontext beachten, wenn wir das anwenden. Also man darf immer anwenden, man darf immer Analogien oder Parallelen finden zu heute, aber man muss den veränderten historischen Kontext und Zusammenhang muss man immer wieder beachten. Dann wird man nicht fehlgehen bei diesen Botschaften, also die 7 Briefe. Also 7 repräsentativ für die damaligen Gemeinden. Überhaupt. Und aber auch in einem gewissen Sinn für heute, wo wir ähnliche Situationen haben. Aber die Gefahren sind alle da, damals wie heute. Und nicht nur, wir denken oft so getrennt, ja, von diesen 7 Briefen und der andere Botschaft, dann so sagen wir, das betrifft die Zukunft. Das betrifft nicht nur die Zukunft. Das betrifft auch die Vergangenheit. Und in dem Fall die Gegenwart für diese damaligen Gemeinden, was in den weiteren Kapiteln gesagt wird. Denn die Gefahr, das Tier anzubeten, die war genauso da in der damaligen, im ersten Jahrhundert. Die ist nicht nur im 20. und 21. Jahrhundert da. Ja. Das Tier, das werden wir ja noch begegnen dann in Kapitel 13. Aber die Gefahr, dieses Tier anzubeten, ist für diese Christen damals real gewesen. Ja. Da waren Christen, die haben auf die Isabel gehört. Und die haben auch eine falsche Lehre von der Isabel übernommen. Und haben sich da in diese Versuchung hineingegeben. Also, und dann wollen wir heute jetzt ein bisschen, ich kann natürlich jetzt nicht auf alle Details eingehen, ich will da das erste Kapitel, vielleicht einige Sachen noch herausnehmen aus dem ersten Kapitel, aber nicht viel. Zum Beispiel, wir hatten ja gelesen, Vers 4, Kapitel 1, Vers 4, Johannes in 7 Gemeinden, Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott. Entschuldigung, Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Gott wird hier dargestellt als der ist und der war und der kommt. Und im Griechischen steht hier ein jeder griechische Lehrer, der hier das lesen würde, der würde hier schon einen Fehler anstreichen, denn der Johannes sagt hier, Friede von dem er ist und er war und er kommt. Also er sagt Friede von dem und dann kommt ein Nominativ. Und das darf man im Griechischen gar nicht machen, was Johannes hier schreibt, im Griechischen. Aber er wagt es nicht, die Gottesbeschreibung, wie den Gottestitel, ja, zu flektieren, zu konjugieren, wie sagt man, flektieren, glaube ich, sagt man, bei dem, ist ja egal, ich weiß, die Grammatik lassen wir beiseite. Aber dem, der ist und der war und der kommt, du kennst es vielleicht besser, was, wie das heißt. Jedenfalls, der ist und der war und der kommt, der steht einfach so da. Ja, das ist der heilige Yahweh aus dem Alten Testament, der ist und der war und der kommt, der ist. In der Gegenwart und er war in der Vergangenheit, in alle Ewigkeit und er wird sein in der Zukunft, er kommt. Und von den sieben Geistern, hier, spätestens hier merken wir, dass wir es mit einem apokalyptischen Buch zu tun haben, denn der Heilige Geist wird hier genannt sieben Geister. Ja? Er könnte ja einfach sagen, und von dem Heiligen Geist, aber das sagt er nicht. Er sagt von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Später aber erfahren wir, dass die sieben Geister sind der eine Geist. Diese sieben Geister vor dem Thron ist der eine Heilige Geist. Es sind nicht sieben Engel, die da herumschwirren, sondern es ist der siebenfache eine Heilige Geist. Das kann man feststellen dann später in Kapitel 5. Kapitel 5, Vers 8. Nein, nicht 8. Wo ist das Lamm? Vers 6. Kapitel 5, Vers 6. Da ist ein Lamm, in der Mitte heißt es, es stand wie geschlachtet, sah es aus, es hatte sieben Hörner und sieben Augen, die sieben Geister, die sieben Geister Gottes sind. Also die sieben Augen des Lammes sind die sieben Geister Gottes und die sieben Hörner des Lammes sind die sieben Geister Gottes, die ausgesandt worden sind zur ganzen Erde. Dies ist ein Ausdruck, der zum Teil aus Sacharja genommen wird. Und der zeigt, dass es der eine Geist ist, der ausgesandt ist zur ganzen Erde. Die sieben Geister sind die sieben Augen des Lammes. Das Lamm hat sieben Augen und sieben Hörner. Das zeigt wiederum, es geht hier um ein apokalyptisches Buch. Und er sieht ein Lamm, das symbolisiert den Herrn Jesus Christus als das Passahlamm. Man wird erinnert an den Auszug von Ägypten. Und dieses Lamm ist ein besonderes, es hat sieben Hörner, es ist geschlachtet, frisch geschlachtet, und es hat sieben Hörner, die Hörner stehen für die Macht. Das ist wie beim Stier. Der Stier ist dann nur dann stark, wenn er Hörner hat. Wenn ein Stier keine Hörner hat, dann ist er nicht zu fürchten. Aber die Hörner, die zeigen, dass er Macht hat. Und dieser Stier, nein, nicht der Stier, dieses Lamm mit den sieben Hörnern, da ist sehr, sehr stark. Und dieses Lamm hat sieben Augen. Nun, schon zwei Augen wäre schon, mit zwei Augen sieht man viel, aber geschweige denn mit vier Augen, aber geschweige denn mit sieben. Ja, also mit sieben Augen sieht man alles. Sieben wird die Zahl der Totalität. Totale Macht und totale Wissenheit, Allwissenheit. Wodurch? Durch diese Geister, durch diese sieben Geister. Diese sieben Augen sind die sieben Geister, die sieben Hörner. Also kräftig ist dieses Lamm durch den Heiligen Geist. Und es sieht und weiß alles durch den Heiligen Geist. Wir sehen hier, wie also die Geister, die sieben Geister, gehen wir wieder zurück, Kapitel 1, Vers 4, die sieben Geister, die vor dem Thron sind, sind ein symbolischer Ausdruck für den einen Geist, der alles kann, der Macht hat und der alles weiß. Von dem kommt Gnade und Friede, von dem wünscht er Gnade und Friede. Vers 5. Und von Jesus Christus, er ist, und wiederum, ein grammatikalischer Fehler. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, würden wir sagen. Aber im Griechischen steht, und von Jesus Christus, der treue Zeuge. Steht wieder ein Nominativ. Also Johannes kümmert sich nicht um Grammatik. Er kümmert sich um Theologie. Und Theologie ist, Jesus ist der eine, oder?
Wie wir auch sollten.
Wie wir auch sollten. Ja.
Darf ich mal eine Frage stellen, oder willst du das nicht gerne?
Wie machen wir es?
Machen wir
es hinterher dem Aufnahme.
Nur dann geht es vergessen meistens. Aber,
aber wenn es ganz kurz ist.
Letzte nur Frage, kann da nicht auch der Jesus mitgemeint sein? In Kapitel 3, 1, da ist ja auch von dem, der hat die sieben Geister.
Ja,
da ist es ja bestimmt der Herr Jesus mitgemeint in 3, 1. Oder?
Der Herr Jesus hat die sieben Geister. Der Herr Jesus hat den Heiligen Geist. Ja, er besitzt ihn. Er hat die Fülle des Heiligen Geistes. Also, wir können ja den Herrn Jesus Christus vom Heiligen Geist gar nicht unterscheiden in dem Sinne. Der Geist Christi ist der Geist, ist der Heilige Geist. Der Jesus Christus hat keinen anderen Geist als den Heiligen Geist. Sind ja nicht, Gott hat ja nicht drei Geister. Ja, Gott hat einen Geist, aber das ist ein siebenfältiger, das heißt ein totaler Fülle, hat die Fülle des Geistes. Er hat die, und die hat natürlich der Herr Jesus Christus in seiner Person vereinigt, in dem Sinne natürlich klar. Also dem, der ist und der war und der kommt, der ist die Quelle von aller Gnade und allen Gnade und allem Frieden. Und den Heiligen Geist, der hier die Fülle des Geistes genannt wird. Und, Vers 5, und von Jesus Christus. Er ist der Treue und Zeuge, der Erstgeborene von den Toten. Also hier grammatisch heißt hier, und von Jesus Christus, der treue Zeuge und der Erstgeborene von den Toten. Und der Fürst über die Könige der Erde. Hier steht Gott, der dreieinige Gott, wird uns hier vorgestellt, und die Quelle von aller Gnade und von allem Frieden ist dieser dreieinige Gott. Jesus wird dargestellt als der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten, der Zeuge, der sein Leben gelassen hat in seinem Zeugentum, und der Fürst, der König über die Könige der Erde ist. Dem, der uns liebte und uns durch sein Blut von unseren Sünden wusch, ihm gebührt die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit, heißt es dann in Vers 6. Und er machte uns zu Königen und zu Priestern. Jesus wird dargestellt als der König, und er machte uns zu Königen. Und er hat uns gewaschen durch das Blut, hat uns zu König und zu Priestern gemacht. Von dem heißt es dann, siehe, er kommt in den Wolken, das haben wir gestern schon kurz betrachtet. Jedes Auge wird ihn sehen, hier wird der Titel oder das Thema des Buches schon dargestellt. Es geht um sein Kommen mit den Wolken, in sein herrliches Kommen. Jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstachen, und es werden sich an die Brust schlagen und wehklagen um ihn alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Also nicht nur alle Stämme Israels, sondern alle Stämme der Erde werden hier klagen, wehklagen. Und zwar nicht wehklagen, weil sie sich bekehren, sondern wehklagen, weil sie sehen, es ist zu spät zum Bekehren. Es gibt keine Möglichkeit mehr. Ein Klagen um sich selbst. Ich bin das Alpha und das Omega, das heißt, man könnte auch übersetzen, ich bin das A und das Z. Gemeint ist der erste und der letzte Buchstabe vom Alphabet, damit sagen wir auch, das ist im Deutschen sagen wir das auch, von A bis Z, das heißt alles. Oder? Und der ist der von A bis Z, er ist der alles. Der Anfang und das Ende. Der Herr, ja, der ist und der war und der kommt, der Machthaber über alles. Also er ist der, der alles begonnen hat, und er ist der, der alles zu Ende führt. Anfang und Ende. Ich wollte gerade noch was schauen. Ja, Anfang und Ende, er hat das erste Wort und er hat das letzte Wort. Er hat alles geschaffen. Und so ist es auch wichtig in unserem Leben. Dass er und im Leben der Leser, an die das geht, ja, kurz eine Erinnerung an die. Ist er der Erste? Ist er auch wirklich im Leben der Leser der Erste und der Letzte? Hat er wirklich den ersten Platz inne? Und hat er auch das letzte Sagen? Der da ist und der war und der kommt. Hier lernen wir, dass dieser, der da kommt, der kommt, ist derselbe, von dem es heißt vorher in Vers 4, er ist und er war und er kommt. Derselbe Gott, derselbe dreieinige Gott, der da vorgestellt wird, derselbe Yahweh, der vorgestellt wird in Vers 4, ist der kommt in den Wolken. Und der dann sagt von sich, ich bin das Alpha und das Omega. Also dieser Herr, der kommt, der wiederkommt, ist niemand anderer als Yahweh des Alten Testaments. Der lebendige Gott wird wiederkommen im Sohn, Jesus Christus. Aber hier sehen wir eine ganz klare Lehre, Johannes lehrt die Dreieinigkeit Gottes. Es gibt nur einen Gott, aber der Sohn ist genauso Gott. Ja. Der Sohn bekommt den Titel der Anfang und das Ende, der Alpha und Omega. Der da ist und der da war und der da kommt. Ja, Das ist diese Einleitung, wo ich natürlich noch drauf zurückkommen. Und nachher haben wir, beginnt dieser erste Teil, Vers 9, bis Kapitel 3, Vers 21. Dieser erste Teil, das ist die erste Vision, die jetzt kommt. Die Vision auf Erden. Die andere Vision ist eine Vision im Himmel. Da wird Johannes versetzt in den Himmel. Zwar nicht mit dem Körper, aber mit dem Geist. Steig hier herauf, heißt es dort in Kapitel 4, Vers 1. Aber jetzt hier, Kapitel 1, Vers 9, berichtet er von einer Vision, die er direkt gesehen hat, da, wo er war, auf der Insel Patmos. Er war dort um des Wortes Gottes willen, also das heißt vermutlich, weil er das Wort Gottes verkündigt hatte. Also weil er verfolgt wurde, unter Druck kam, kam er auf die Insel Patmos. Wegen des Zeugnisses Jesu, weil er von Jesus Christus Zeugnis gegeben hatte. An dem Tag, der dem Herrn gehört, das dürfte der Sonntag gewesen sein, wurde ich einer, der im Geist war. Also er wurde hineinversetzt in diesen Zustand, ja. In diesem Zustand, ich wurde versetzt in diesen Zustand im Geist. Da war er nicht nur im Verstand, da war er im Geist, das heißt, sein Verstand wurde erleuchtet, aber mehr als das. Es ist ein übernatürliches Eingreifen Gottes, sodass Gott ihn sozusagen genommen hat, seinen eigenen Gottes Geist nahm den Geist des Johannes mit in die unsichtbare Welt. Und dann sieht er in dieser Vision den Herrn Jesus Christus. Ich war im Geist. Und ich hörte hinter mir eine große, laute Stimme, wie die einer Posaune, die sagte, ich bin das Alpha und das Omega. Wiederum hier auf Jesus Christus bezogen, dieser Titel Alpha und Omega, der göttliche Titel, auf Jesus Christus bezogen, der Erste und der Letzte. Was du siehst, schreibe in ein Buch und verschicke es an diese Gemeinden, 7 Gemeinden. Also ein Brief. Wir haben es hier mit einem Brief zu tun an 7 Gemeinden. Und der geht bis Kapitel 22, dieser Brief an die 7 Gemeinden. Und ich wandte mich um, Vers 12, um die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und da, als ich mich umgewandt hatte, sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten der 7 Leuchter einen gleich einem Sohn eines Menschen. Also wie ein Mensch sah er aus. Aber hier wird ein besonderer Titel verwendet, wie der Menschensohn. Der Menschensohn, das ist ein Titel, den man kennt aus dem Buch Daniel, Kapitel 7, Vers 13. Da gibt es auch eine Vision von deinem Menschensohn. Dieser besondere Menschensohn dort bekommt den Thron Gottes. Und ist Richter, wird dort als Richter beschrieben. Und dieser Titel wird hier wieder verwendet. Also, inmitten von 7 goldenen Leuchtern wandelt jetzt da einer wie ein Sohn oder wie der Sohn eines Menschen, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an die Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Hier ist also die Kleidung wie ein ganz, ganz vornehmer Fürst. Sein Haupt und seine Haare waren weiß. Also hier, man merkt hier, es geht hier um eine göttliche Erscheinung. Es ist nicht nur einfach ein Engel, der hier erscheint. Es ist eine göttliche Erscheinung. Das Haupt und sein Haar waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Also absolut rein, keine Sünde. Ein sehr, sehr würdiger, priesterlich gekleidet, mit diesem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet. Seine Augen wie eine Feuerflamme, also so durchdringend, verzehrend, reinigend. Alles wird aufgedeckt. Seine Füße gleich einem glänzenden Kupfer, als glühten sie im Ofen. Das Kupfer ist hier ein Bild auf das Gericht. Und der Ofen, oder ein Hinweis auf den Ofen hier, also glühendes Kupfer, glänzend. der Ofen, der erinnert oft an das Gericht, in Jesaja 29 ist von einem Ofen als Gericht die Rede, Ariel, der Gottesherr. Jedenfalls, also es ist ja eine ganz heilige Atmosphäre, wie ein Gerichtstreter, wie ein Keltertreter, der mit seinen Füßen da etwas tritt. Seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser, also wuchtig, ganz mächtig, mit hoher Autorität spricht er. Er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand. Die rechte Hand ist die starke Hand. Und dort in der starken Hand hält er 7 Sterne. Und dann sein Mund, aus seinem Munde ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Das Wort Gottes ist als scharfes, zweischneidiges Schwert öfters beschrieben im Alten Testament, auch im Neuen Testament. Das scharfe Schwert, das durchdringt, Jesaja 49, Vers 2. Sein Gesicht war wie die Sonne, wenn sie leuchtet in ihrer Kraft. Ganz hell, man kann nicht hineinschauen, man kann in die Sonne nicht hineinschauen, dann wird man blind. Und so hier auch, sein Gesicht ist hell. Also man muss sich verbergen vor ihm, er ist so heilig, so hier auch wieder die Göttlichkeit wird hier betont. Das Licht, das alles aufdeckt. Die Gottheit dieser Person. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter, bekommt die Reaktion des Johannes. Er wird wie ohnmächtig. Der gleiche Johannes, der den Herrn so gut gekannt hatte, fällt hier nieder wie ein Toter. Und er legte seine rechte Hand auf mich. Also die starke Hand, die wird jetzt auf Johannes gelegt. Diese starke Hand, die 7 Sterne in der Hand gehalten hat. Und er sagte zu mir, fürchte dich nicht. Also Johannes hat sich gefürchtet, sehr gefürchtet, und das war ja auch angebracht. Aber es soll nicht dabei bleiben bei dieser Furcht. Fürchte dich nicht, hör auf, dich zu fürchten. Gott will nicht eine lähmende Angst haben, dass man eine lähmende Angst hat vor ihm, sondern er will Ehrfurcht, aber die soll uns zum Handeln bringen. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe. Hier wird nochmal betont, dass er Gott ist, der Erste, also der Anfang überhaupt von allem und der Letzte, der nach allem immer noch dasteht. Der Lebende, ich war tot und siehe, ich lebe. Das heißt, hier ist ein Hinweis auf seine Auferstehung. Ich lebe bis in alle Ewigkeit. Ja, Amen. So ist es. Und ich habe die Schlüssel des Bereiches des der Toten, das ist der Hades, Schlüssel des Hades, der Hades ist der Totenbereich. Manche meinen das Totenreich, aber ein Totenreich ist zu viel, das wäre ein Königreich, aber ein Königreich ist es nicht. Es ist ein Bereich der Toten, der Hades. Ich habe den Schlüssel des Bereiches der Toten und des Todes. Also er bestimmt, wenn jemand in den Tod geht. Und er bestimmt auch, wenn jemand wieder herauskommt zur Auferstehung. Aus dem Grab, ja, zum Tod. Er bestimmt auch, wann der Tod selber vernichtet wird, zum Schluss. Der Tod ist die Trennung von Gott, Trennung vom Leben. Schreibe, was du gesehen hast, also jetzt wird der Auftrag wiederholt, er soll schreiben, was er gesehen hat, das ist das, was er, diese Vision gerade, alles, was er bis jetzt schon gesehen hat, soll er alles notieren, was ist und was nach diesem im Begriffe ist zu geschehen. Was ist, das ist Dinge, die die Gegenwart betreffen, und die Offenbarung betrifft sehr viel die Gegenwart der Leser, habe ich schon gestern betont, und betrifft immer noch auch heute die Gegenwart. Und was danach geschehen wird, oder was nach diesem Begriffe ist zu geschehen, das ist die Zukunft. Hier ist der Blick in die Ferne, der Blick in die Zukunft, der Blick auf das Ziel, habe ich gestern auch schon betont. Die Offenbarung gibt, da wird dieser Vorhang wird beiseite geschoben, dass man die Gegenwart vom Ziel her sieht. Es ist gut, wenn wir unser eigenes Leben auch immer wieder vom Ziel her betrachten. Also wir werden sie hier aufgefordert, diese Leser und wir natürlich auch. Vers 20, das Geheimnis der 7 Sterne, die du auf meiner rechten Hand gesehen hast, und der 7 Leuchter ist folgendes, die 7 Sterne sind Boten der 7 Gemeinden. Also die sieben Leuchter sind, und die sieben Leuchter, die du sahst, sind sieben Gemeinden. Die sieben Leuchter, also die Gemeinden, werden hier als Licht, als Lampen dargestellt, die das Licht weitergeben. Aber sie sind Gold. Das heißt, sie bestehen aus echten Menschen, die Gott verändert hat. Gold steht in der Bibel oft für Göttlichkeit und auch in der Vision. Wo in einer Vision das Gold vorkommt, ist ein Hinweis auf die Göttlichkeit. Und diese Gemeinden sind deshalb göttlich, weil Jesus Christus göttlich ist. Weil sie von Jesus Christus verändert wurden. Ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. In dem Sinn sind sie golden, ja, diese Leuchter. Es geht also um echte Gemeinden, es geht nicht um Kirchen, die tot sind. Das ist nicht der Fall, es geht um wiedergeborene Christen, an die er hier schreibt. Und die Boten der Gemeinden, das sind die Sterne, sind die Boten der Gemeinden. Bei euch steht vielleicht, in eurer Übersetzung steht vielleicht Engel der Gemeinden. Kann das sein?
Luther schreibt Engel.
Engel der Gemeinden. Das Wort Engel und Bote, das ist ja das Gleiche. Das deutsche Wort Engel ist ein Fremdwort. Ja, kommt aus dem Griechischen und heißt Angelos. Wird nur verdeutscht. Das ist ein griechisches Wort. Verdeutschtes griechisches Wort. Ja. Angelos. Und Angelos ist ein Bote. Und jetzt ist die Frage, ist es ein himmlischer Bote oder ein irdischer Bote? Das wissen wir nicht. Der Zusammenhang muss das klären. Ob ein himmlischer Bote gemeint ist, dann ist es ein Engel. Oder ein irdischer Bote, dann ist es ein Mensch. Ja. Oder ein Hund kann auch ein Bote sein, ja klar. Oder eine Taube oder irgendwas, ja. Das ist klar, ein Überbringer einer Botschaft ist immer ein Bote. Und man kann ja auch eine Botschaft überbringen lassen von irgendjemandem. So. Also, aber hier sind ziemlich sicher Menschen gemeint. Denn Gott schreibt nicht Briefe an irgendwelche Engel. Da braucht er keinen Brief zu schreiben an einen Engel. Da kann er direkt mit ihm sprechen. Engel haben auch keinen Briefkasten. Aber hier, wenn dieser Brief geschrieben wird, dann wird er an die Boten der Gemeinden geschrieben. Bitte?
Die himmlische Post gibt es so noch nicht.
Die himmlische Post. Also im Judentum werden ja auch die Synagogenvorsteher Boten genannt. Ja, Angelos. Ein Synagogenvorsteher heißt Angelos. Der Herr Jesus Christus hält diese Boten in seiner Hand, das heißt, er stärkt sie, er trägt sie, das sind also Menschen, das sind nicht Engel, nicht die Engel trägt er, sondern die Menschen trägt er. Er spricht sie direkt an, sie werden zur Buße aufgerufen im Kapitel 2 und 3. Die Engel muss man nicht zur Buße aufrufen. Es geht hier also schon um Menschen. Ja, und jetzt, was ist das für Botschaft? Schauen wir uns diese Botschaft an. Oder sollen wir hier abbrechen und fragen? Sind Fragen? Dann würde ich sagen, damit wir ein bisschen vorwärts kommen, lesen wir noch ein paar von diesen Botschaften. Es sind also nicht Trendschreiben, sondern es sind Botschaften. In einem Trendschreiben. Die Offenbarung ist das Trendschreiben. Ein Trendschreiben, ein Brief ist die Offenbarung, das Ganze. Ein Cent schreiben. Aber was wir jetzt lesen, die Kapitel 2 und 3, das sind sieben Botschaften innerhalb eines Cent schreibens. Das wurde oft falsch gesagt in der Auslegungsgeschichte. Dann lese ich es noch, lesen wir das erste. Dem Boten der ephesischen Gemeinde schreibe: Das sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Hier wird Jesus Christus vorgestellt. Bei jeder dieser Botschaften wird Jesus vorgestellt zuerst, oder stellt er sich selber vor. Hier stellt er sich als der vor, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, also als der Starke, der sie trägt. Diese Boten, und der mitten in den Gemeinden wandelt. Mitten unter den Gemeinden geht Jesus umher als Richter und schaut sie sich gründlich gut an. Und da gibt es jetzt einiges zu beanstanden. Ich weiß um deine Werke und deine Arbeit und deine Ausdauer, dass du Üble nicht ertragen kannst. Und du prüftest die, die behaupten, Apostel zu sein und es nicht sind. Und fandest sie verfand es, dass sie Lügner waren, hast sie als Lügner erfunden, und du ertrugest, du hast ertragen, du hast also geduldet, und du hast Ausdauer, und wegen deines Namens hast du gearbeitet, wegen meines Namens hast du gearbeitet, bist nicht ermüdet, bist nicht müde geworden, müde gewesen. Ich habe jedoch gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast oder verließest. Denke also daran, wovon du gefallen bist. Und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn du es aber nicht tust, komme ich schnell zu dir und ich werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Dieses jedoch hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hasselst, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der überwindet, ihm werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Also in dem ersten Schreiben hier, zuerst werden 7 positive Sachen hier genannt, 7 positive Dinge. Und dann Vers 4, ein etwas Negatives. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und das ist das Wichtigste. Der Herr Jesus beginnt mit dem Wichtigsten in dieser ersten Botschaft an Ephesus. Die Liebe, die Liebe zum Herrn, ist das Wichtigste. Die Brautliebe, die erste Liebe ist die Brautliebe. Die erste Liebe ist die Liebe, wo der Geliebte an der ersten Stelle steht, wo man als erstes an ihn denkt. Ich denke zurück an deine Brautliebe, an die Zuneigung deiner Jugendzeit, Jeremia 2, Vers 2. Als du mir nachgezogen bist in die Wüste, in einem Land ohne Aussaat, an deine Brautliebe. Die Liebe, wo der Geliebte an erster Stelle steht. Und wenn er an der ersten Stelle steht, dann dreht sich Gedanken um ihn. Und dann die Liebe führt zur Arbeit, oder? Wenn man den Herrn liebt, dann arbeitet man gerne für ihn. Aber man tut es aus Liebe für ihn. Und man tut viel Arbeit sogar. Wenn man den Herrn sehr liebt, dann wird die Arbeit sogar noch mehr werden. Man liebt den Herrn. Man tut noch mehr. Und wenn man viel tut, dann ist die Gefahr, dass man die Arbeit im Kopf hat, statt den Geliebten. Genauso ist es geworden. Hier in Ephesus, oder? Ich weiß um deine Werke, deine Arbeit, deine Schwerarbeit heißt im Griechischen. Deine Mühe, deine Schwerarbeit, deine Ausdauer, dass du den Bösen nicht tragen kannst und so weiter. Also das ist immer die Gefahr, dass nicht die Arbeit sich zwischen die Liebe hin, dass die Arbeit sich nicht dazwischen hineinschiebt. Die Beziehung ist viel wichtiger als die Arbeit. Das Arbeiten ist gut, aber es muss immer aus der richtigen Beziehung herauskommen. Und das braucht Zeit. Eine Beziehung zu pflegen braucht Zeit, auch in der Ehe. Und da darf auch nicht die Arbeit sich dazwischen schieben. Also Beziehung ist das Wichtigste. Die Substanz einer Beziehung ist die Liebe. Das, woraus die Beziehung besteht, ist die Liebe. Und deshalb ist es dem Herrn so wichtig. Hier. Und er beanstandet das. In dieser Gemeinde, beziehungsweise hier ist einer verantwortlich, der Bote der Gemeinde. Das könnte sein, dass es der Leiter der Gemeinde war, oder war es der jedenfalls den Brief bekommen hat, oder der die Botschaft ausgerichtet hat, vielleicht ein Lehrer, ein besonderer Lehrer der in der Gemeinde. Aber die Gemeinde als solches ist auch angesprochen. Es ist nicht nur der Lehrer oder der Leiter der Gemeinde angesprochen. Es ist die ganze Gemeinde angesprochen. Was sollen sie tun? Denke daran, wovon du gefallen bist und ändere deine Gesinnung. Tue Buße. Ändere deine Gesinnung. Also dein Denken muss geändert werden. Das Denken muss geändert werden. Weil im Denken nicht mehr der Geliebte an erster Stelle stand, muss das Denken wieder geändert werden. Buße tun heißt das Denken ändern. Gesinnung ändern im Sinne von Denken ändern. Metanoia heißt es im Griechischen. Metta heißt ändern und Neuer kommt von Nous. Das ist der Verstand oder das Denken. Also das Denken muss geändert werden. Und dann wird sich auch das Handeln ändern. Also der Weg der Wiederherstellung ist zuerst, denke daran, wo du vorher warst, erinnere dich daran. Und das zweite ist, ändere jetzt dein Denken, dass er wieder die erste Stelle einnimmt. Und das dritte ist dann die Konsequenz daraus, dass sich das Handeln ändert, das Tun. Konkrete Schritte unternehmen heißt das. Sachen in Ordnung bringen. Sich wieder neue Zeit nehmen zu können. Das ist hier gemeint. Also die Epheser Christen werden hier sehr ermahnt. Es ist sehr scharf, die Ermahnung, die jetzt die hier ist. Er unterstreicht das. Wenn du nicht Buße tust, ja, dann komme ich dir schnell oder bald. Und ich werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Und das würde heißen, sie überwinden nicht. Wir haben gesehen, was es heißt, nicht zu überwinden. Nicht zu überwinden, wer nicht zu den Überwindern gehört, der ist draußen. Haben wir gestern gesehen. Also es ist eine sehr ernste Ermahnung hier. Er warnt sie davon, dass sie nicht abkommen. Es ist man beschreitet einen Weg, und wenn man dann bleibt auf diesem Weg, landet man dort, wo die Welt landet, dort, wo die Ungläubigen landen, draußen. Wenn ich auf die Autobahn rauffahre und nicht bewusst runterfahre, dann lande ich dort, wo die Autobahn endet. Ich kann gar nicht raus. Ich muss ganz bewusst zur Ausfahrt rausfahren, sonst geht es nicht. Und das ist hier gemeint. Wenn du den Weg weiterfährst, den du beschritten hast, landest du dort. Deshalb tue Buße. Da komme ich dir bald, ja? Dann komme ich mit Gericht. Dann wird meine Wiederkunft für dich ein Wiederkommen des Richters, der den Leuchter wegstößt. Dann hilft es dir gar nichts mehr, dass du mal Christ warst. Dieses Jahr doch hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Das Böse muss man hassen und die böse Lehre muss man hassen. Die Werke sind hier, die Lehre hervorgebracht hat. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also jeder, der ein Ohr hat, der soll hören in Ephesus. Nicht nur in Ephesus, auch die von Smyrna sollen sich das anhören und die von Pergamus und so weiter. Jeder letztlich ist aufgerufen, wer ein Ohr hat, auch heute. Was der Geist den Gemeinden sagt. Und was sagt der Geist den Gemeinden? Das, was der Herr Jesus sagt, oder? Genau, überwinde. Das ist der Spruch, was der Geist den Gemeinden sagt. Überwindet. Und wer überwindet, der wird vom Baum des Lebens essen. Wer nicht überwindet, wird nicht vom Baum des Lebens essen. Der ist draußen. Das ist der Baum des Lebens im Himmel, der hier gemeint ist. Oder in dem neuen Jerusalem. Ob wir sagen Himmel oder neues Jerusalem, kommt das Gleiche hinaus. Denn das neue Jerusalem kommt aus dem Himmel. Das ist die himmlische Stadt. Also er beginnt mit dem Wichtigsten. Das ist die Liebe. Sind dazu noch Gedanken oder Fragen?
Zum nächsten zu den Nikolaiten, was das für eine Gruppe ist.
Die Nikolaiten kommen hier vor und die kommen dann noch einmal vor in
2,15,
danke. Die Nikolaiten, da gibt es viele Literatur darüber, was das sein könnte. Aber vergessen wir nicht, hier haben wir es mit einem apokalyptischen Buch zu tun. Und wenn es ein apokalyptisches Buch ist, dann muss ich nicht fragen, wer ist die Isabel und wer ist der Bileam und wer sind die Nikolaiten, sondern ich muss mir überlegen, Moment, was wird mit Bileam ausgesagt? Was wird mit Isabel ausgesagt? Was wird mit Nikolaiten ausgesagt? Und das ist dann ist es viel leichter. In dem Fall ist es deshalb leicht, weil das griechische Wort für Nikolaiten bedeutet Überwinder des Volkes. Niko heißt Nikao, heißt überwinden, und Laos ist das Volk. Das Volk soll überwunden werden. Aber der Herr Jesus sagt, nein, ihr sollt überwinden. Es gibt also Gegenkräfte, die das Volk Gottes überwinden wollen. Hier ist es, sind es Werke, dann in Kapitel 2, Vers 15 ist es eine Lehre, sogar, die haben also, die bringen eine Lehre, und die Lehre ist ähnlich wie die Lehre des Bileam. Bileam heißt übrigens das Gleiche, aber auf Hebräisch. Bileam heißt Baal, Biil, Baal, der Herr, und Am ist das Volk, also der Herr des Volkes. Also das hebräische Bileam und das griechische Nikolaos ist das Gleiche, von der Bedeutung her. Und wir haben hier dort in Pergamus, haben wir eine Lehre des Bileam, solche, die an der Lehre des Bileams festhalten, und solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Aber im Wesen wollen die das Gleiche. Was wollen die? Die wollen das Volk zerstören. Die wollen das Volk beherrschen und wegbringen von Jesus Christus. Überwinden. Das Volk. Besiegen. Dazu wurde Bileam ja auch angeheuert. Er sollte das Volk besiegen. Oder verfluchen zuerst. Aber wie besiegt man Feinde? Und der Moabiterkönig, der hat nicht gewusst, was er machen soll mit diesen. Und dann dachte er, jetzt werden sie einfach verfluchen. Aber dann hat der Bileam sie anders überwunden. Er hat sie einfach verführen lassen. Er hat gesagt, komm Balak, hol deine besten und schönsten Frauen, die du hast, und lass sie mal vor den Augen der jungen Israeliten, jungen israelitischen Männer einen Tanz vorführen. Und dann haben sie das hat gewirkt. Ja. Dann sind die verführt worden zur Unzucht und zum Götzen. Opferfleisch essen. Die haben dann gefeiert. Also wenn es mit Krieg nicht geht, dann mit Feiern. Und das war dann die Verführung dort. Also hier war das, aber die Epheser, die haben diese Werke der Nikolaiten gehasst. Das war noch gut, oder? In der Hinsicht standen sie gut. Aber die Liebe, wenn die Liebe aufhört, da beginnt alles übel. Die Liebesbeziehung ist das Wichtigste. Vielleicht schauen wir gerade noch das nächste an, das ist ganz kurz. Dem Boten der Gemeinde der Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der als Toter wurde und lebte. Der Erste und Letzte, der also ganz am Anfang dasteht, und der Letzte, der hat das Sagen über alles, der hat alles im Griff, hat alles in der Hand. Er selber war ein Toter, er selber war also, ging durch den Tod. Er war ein treuer Zeuge und deshalb ist er gestorben. Aber er ist wieder lebendig geworden. Er lebt wieder. Ist wieder auferstanden. Was sagt er? Ich weiß um deine Werke und deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Das sollen sie nicht vergessen. Äußerlich arm, aber innerlich reich. Und um die Lästerung von Seiten derer, die von sich selbst sagen, sie seien Juden, und sie sind es nicht. Sondern sie sind eine Synagoge des Satans. Fürchte nicht die Leiden, die auf dich zukommen. Siehe, der Teufel ist daran, einige von euch ins Gefängnis zu werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet 10 Tage Bedrängnis haben. Werde treu bis zum Tode, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Den, der überwindet, wird keinesfalls von dem zweiten Tod Schaden zugefügt werden. Hier die zweite Botschaft an die Smyrna ist, in Vers 9 zeigt er ihnen, dass er ihre Situation kennt. Sie sind in Bedrängnis und sie sind in Armut. Sie sind, gerade weil sie Christen sind, sind sie benachteiligt, wirtschaftlich benachteiligt worden. Nicht reich, aber innerlich sind sie doch reich. Und um die Lästerung von den Leuten, die sagen, sie seien Juden. Der Herr kennt diese Leute, die sie lästern. Das sind äußerliche Juden. Aber sie sind nur äußerliche Juden. Sie sind nicht innerlich Juden. Sie sind nicht wirklich Gottes Volk. Sie waren mal Gottes Volk, ja. Äußerlich gesehen stammen sie vielleicht von Abraham ab. Aber durch ihre Ablehnung des Messias ist ihre Synagoge eine Satans-Synagoge geworden. Also die Juden, die Jesus Christus ablehnen, sind eine Versammlung des Satans. Der Satan ist der Widersacher, Und so sind jetzt die Juden Widersacher geworden, stehen auf der Seite Satans. Das ist gemeint. Auch heute noch die Juden. Heute gibt es ja große Judeneifer, große Leute, viele, die eifern für die Juden und setzen sich sehr ein für die Juden. Aber man vergisst dabei manchmal, dass Juden, die den Herrn Jesus nicht annehmen, sind immer noch eine Synagoge des Satans. So. Immer noch eine, sie widerstreben dem Messias, sind antichristlich. Ja. Fürchte nicht die Leiden, die auf dich zukommen. Also diese Geschwister sollen sich nicht fürchten vor den Leiden. Der Teufel, der wird einige von ihnen ins Gefängnis werfen, werden geprüft werden. Ihr werdet 10 Tage Bedrängnis haben. Wahrscheinlich ist das alles symbolische Sprache. Wir haben es ja mit einem apokalyptischen Buch zu tun. Das Gefängnis kann verschieden aussehen. Jedenfalls können sie stark bedrängt werden und 10 Tage könnte wörtlich verstanden werden, könnte aber auch symbolisch verstanden sein, eine gewisse Zeit lang, werden sie bedrängt. Und immer wieder werden sie bedrängt. Die kommen ins Gefängnis. Für Christus. Sie sollen treu sein bis zum Tod. Sie sollen bereit sein zu sterben für Christus. Aber hier steht nicht nur sei treu bis zum Tode. Vielleicht steht es bei eurer Übersetzung so. Aber im Griechischen heißt es werde treu. Werde treu. Gino heißt werde. Gino mal im Hebräischen, im Griechischen. Werde treu. Gott möchte, dass das wird. Das heißt, es ist ein Prozess. Werde ganz treu. Und es dauert eine Zeit lang. Aber der Herr arbeitet an uns. Und er will die Bereitschaft haben. Die Bereitschaft zur Treue will er haben. Und das dann umzusetzen, dazu dienen verschiedene Dinge in unserem Leben, die er dazu verwendet, dass wir treu werden. Dazu dienen gewisse Züchtigungen und Ereignisse und Aufrichtungen wieder und Ermutigungen. Werde treu bis zum Tod. Was mir aufgefallen ist beim Lesen der Offenbarung, ist, wir sehen hier nur 2 Gruppen. Entweder Märtyrer oder Verlorene. Es gibt nur diese 2 Gruppen. Entweder Leute, die bereit sind zu sterben für Christus, oder solche, die verloren sind. Also, man soll es mal suchen. Man soll mal die Offenbarung durchlesen und schauen, was sind es für 2 Gruppen. Es sind immer nur 2 Gruppen. Entweder sind sie gestempelt für den Feind, oder sind sie gestempelt für Gott. So oder so. Und wer nicht so, dann der so. Es gibt keinen dazwischen. Und die sich nicht stempeln lassen für Gott, die werden umgebracht. Und die sich für Gott nicht stempeln lassen, versiegeln lassen. Die sich für Gott nicht versiegeln lassen, die kommen in den ewigen Feuerpool. Das ist so schwarz-weiß, gibt gar keins dazwischen. Und das gehört zu dieser Botschaft dieses Buches. In der Tatsache ist es ja nicht so, tatsächlich ist es ja nicht so, dass jeder Christ stirbt also am Scheiterhaufen. Und es wird nicht jeder Christ umgebracht und erschossen. Nein, es gibt Christen, die sterben ganz einen natürlichen Todes. Aber Gott möchte, dass die Bereitschaft da ist, dass man bereit wäre, für Christus zu sterben. Und die muss da sein. Wie es dann im praktischen Leben dann tatsächlich aussieht, das ist eine persönliche Führungsfrage. Aber die Bereitschaft, die will Gott sehen. Bist du bereit? Oder wenn es darauf ankäme, wärst du bereit, mich abzuleugnen? Christus zu leugnen. Also hier werdet treu bis zum Tod. Nicht bis ihr einfach sterbt, sondern bis ihr umgebracht werdet. Das ist hier der Gedanke. Ja? Ihr habt Widerstand und die wollen euch umbringen. Werdet treu, auch wenn sie euch umbringen. Werdet treu bis zum Tod und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Die Krone, das heißt der Siegeskranz hier eigentlich, der Siegeskranz des Lebens. Der Siegeskranz besteht in dem Leben, das ist ein Genitiv der Erklärung, ein erklärender Genitiv. Das heißt, das zweite Wort erklärt das erste. Das zweite Wort ist eine nähere Erklärung des ersten. Worin besteht die Krone? Die Krone besteht im Leben. Das Bad der Wiedergeburt. Worin besteht das Bad? Was ist das für ein Bad? Die Wiedergeburt ist das Bad. Ja? Und hier die Krone des Lebens. Was ist das für Krone? Es ist das Leben, die Krone, das ewige Leben. Gott wird diese mit herrlichem Leben beschenken. Und Leben heißt, dass man ganz eng an der Quelle ist. Dass man mit dem in Verbindung ist, der die Quelle des Lebens ist. Das wird dann in Offenbarung 22 beschrieben. Da ist eine Quelle, die strömt hervor aus dem Thron Gottes und fließt und fließt und fließt. Und alle dürfen trinken. Wer da will, der nehme, der trinke aus der Quelle des Lebens umsonst. Und dort ewig darf man trinken. Dort gibt es nie mehr Durst und nie mehr getrennt sein von irgendwelchem Leben. Denn als Siegeskranz bekommt man das Leben. Das ist das, wonach sich jeder Mensch sehnt. Im Letzten. Wer ein Ohr hatte, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der überwindet, wird keinesfalls Schaden zugefügt werden vom zweiten Tod. Der zweite Tod ist der ewige. Ewige Trennung. Die kann nie mehr rückgängig gemacht werden. Aber der erste Tod, sei bereit für den ersten Tod für Christ, um Christi willen. Den zweiten Tod können Sie dir nicht schaden. Mit dem ersten Tod können Sie dir schaden. Ja. Sei bereit für den ersten Tod. Aber den zweiten Tod, mit dem können Sie dir nicht schaden. Den körperlichen Tod. Ja. Dann sollen Sie das Leben dir wegnehmen. Du bekommst das Leben. Du wirst das Leben bekommen, gerade nachher. Und da gibt es der zweite Tod kann dir keinen Schaden mehr zufügen. Wir wollen immer wieder denken, wenn wir Offenbarung lesen, das sind Bilder und es sind immer naheliegende Bilder. Es liegt nicht in der Ferne. Es sind nicht irgendwelche Codes, die man herausklügen muss, was das bedeuten könnte, sondern dass das nahe liegt. Und wenn man das Alte Testament liest, dann ist es noch viel einfacher, weil viele Bilder aus dem Alten Testament genommen werden. Und hier der Baum des Lebens zum Beispiel, das ist ein Bild aus dem Alten Testament, vom Paradies Gottes damals, im alten Paradies. Es gibt ein neues Paradies. Der zweite Tod, das ist dieser ewige Tod. Sind dazu noch Gedanken eurerseits? Frage?
Wie soll das noch? Nur mal dazu stehen, bei Ephesus allein, aber das gilt nicht mehr Ephesus, sondern alle, die hinschreiben, die negativ angesprochen sind, wie schnell doch das Unkraut damit aufgegangen ist. Bei den ersten Gemeinden. Ja. Das ist bewegend. Ja. Und dass Gott das zulässt. Und das bewegt mich, da hat Gott Absichten dabei. Sonst hätte er das nicht so zugelassen. Entweder ist es Würde für die Seinen, dass sie fähig sein sollen, zu unterscheiden, was falsch ist. Ich denke, das ist ein ganz starkes Moment, das uns nicht so gefällt, dass man sich immer schon mit dem Unkraut beschäftigen muss. Aber es ist da und Gott mutet den Seinen zu, oder der Herr, dass sie fähig sind, zu unterscheiden, zu erkennen, was ist Unkraut und was ist in Ordnung.